Wissenschaftler der Northumbria-Universität in Newcastle, England verfolgen den Zusammenhang zwischen Sonne und Klima und kommen zu dem Schluss, dass ab 2030 eine neue Eiszeit droht. Zum Bild. Quelle ökonomieformankind.org. Neue Eiszeit, Klimawandel. Die Erde könnte ein weiteres Maunder-Minimum erleben. Die globale Durchschnittstemperatur könne sinken, und zwar um 1,3 Grad. Nein, nicht 1,3. Zieht euch warme Windeln an, es wird arschkalt. Mobbing statt wissenschaftlicher Diskussionen. Wie einst unter McCarthy. Wir lieben die Menschen, die frisch heraussagen, was sie denken, falls sie das gleiche denken wie wir. Mark Twain. Sogar der massiv gegen CO2-Skeptiker hetzende Spiegel schrieb 2014, einer der angesehensten Klimatologen, der emeritierte Max Planck, Direktor Linhard Bengts Sohn, wechselte Ende April ins Lager der Skeptiker, die grundlegende Schlussfolgerungen des UNO-Klimaberichts bezweifeln. Die Skeptiker halten die Prognosen über die Folgen der Erderwärmung für zu pessimistisch. Bengts Sohn war dem akademischen Beirat der Global Warming Polyfö Foundation beigetreten und ist nach massivem Mobbing wieder austreten. Er wurde unter unerträglichen Druck gesetzt, Kollegen hätten sich abgewendet, manche hätten die Zusammenarbeit beendet und er sorgte sich um seine Gesundheit und Sicherheit. Er hielt es nie für möglich, dass dergleichen möglich sei in der Meteorologie. Kommunistenverfolger McCarthy wäre stolz auf die akademischen Meinungsherrscher sowie auf Spiegel, Süddeutsche, Tagesspiegel, Taz und Compagnon. Intoleranz und Hetze gegen vertreter wohlbegründeter abweichender Argumente sind das Gegenteil einer sachlichen, höflichen und ergebnisoffenen wissenschaftlichen Debatte. Allein schon die Tatsache, dass alle Andersdenkenden gemobbt werden und die CO2-Anhänger sich weigern, eine öffentliche, sachliche, faktenbasierte Diskussion mit den CO2-Skeptikern zu führen, beweist, dass die CO2-Anhänger sich der Angreifbarkeit ihrer Theorie bewusst sind. Ein gutes Beispiel ist die Klimaprofessorin Dr. Judith Curie, die die Klimawandeldiskussion als politisch motiviert und sachlich unbegründet bezeichnete. Quelle Oppenheimer Ranch Projekt. Veröffentlicht 9.8.2017. Dr. Judith Curie explains the reality of bad climate change and bad politics. Dr. Curie begründet auch, warum angeblich 97% der Klimaforscher die CO2-Theorie unterstützen. Forschungsgelder und akademische Karrieren sind davon abhängig. Wer dem nicht folgt, wird weggemobbt. Quelle 1000, Frohlüft. Veröffentlicht 7.1.2017. Professor Judith Curie quits over Klimatekrazines. In Deutschland ist das ebenso. Wenn zum Beispiel Professoren und andere Wissenschaftler vom Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE, ihre Forschungsergebnisse vortragen, greifen die CO2-Anhänger sie auf der persönlichen Ebene an. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, kann hingegen behaupten, was es will, und sei es noch so unlogisch in den meisten Medien, wird es nie kritisch betrachtet. Dabei verbreitet gerade das PIK in Bezug auf CO2 lauter unwahre Behauptungen. CO2-Anhänger argumentieren gegen selbst- und logisch denkende Nichtwissenschaftler gerne mit angeblicher Ahnungslosigkeit. Schließlich haben die CO2-Skeptiker nicht Physik studiert. Tatsächlich sind, siehe oben, zigtausende Physiker, Geophysiker, Astrophysiker, Geochemiker, Chemiker, Klimatologen, Geologen, Ingenieure, Statistiker etc. CO2-Skeptiker. Wer wie die CO2-Anhänger gegen abweichende Meinungen hetzt, ist kein Wissenschaftler, sondern Demagoge. Gleichschaltung, Selbstgleichschaltung, Klimakirche. Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist. Menschen, die Recht haben, stehen meistens allein. Paul Watzlawick, Psychologieprofessor. packen wir die Keule von Godwins Gesetz aus, weil es passend und nötig ist. Wie funktioniert Gleichschaltung? Also die Anpassung von Meinungen? Durch Zwang, Repressalien, finanzielle Anreize und Herdentrieb. Wenn Sie ein Journalist beim Spiegel, der Süddeutschen Zeitung, dem Tagesspiegel, der Taz oder in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen sind, machen Sie mal folgendes Experiment: Berichten Sie über die Inhalte dieser Seite. Und zwar nicht bewertend, sondern ganz neutral, wie es das Wesen echter journalistischer Arbeit ist. Achten Sie mal darauf, wie Ihre Chefs und Kollegen reagieren. Ihren Job sind Sie los. Wenn Sie ein Klimatologe, Geologe, Physiker, Astrophysiker oder Geophysiker sind und gerne Professor werden wollen, trauen Sie sich dann, öffentlich der CO2-Theorie zu widersprechen? Die meisten tun es nicht. Sonst wird es nichts mit der akademischen Karriere. Wenn Sie zum Beispiel beim Potsdam-Institut arbeiten und Ihr Geld mit der Verbreitung der CO2-Theorie verdienen, oder wenn Sie an einem Institut arbeiten, das Geld bei der Klimaforschung nur unter der Bedingung erhält, dass bei Ihrer Forschung die CO2-Theorie bestätigt wird, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie neutral forschen? Die nachfolgende Karikatur, aus Urheberrechtsgründen eingebettet als Iframe, Quelle skikefiles.org, veranschaulicht die Motive der Einigkeit der CO2-Wissenschaftler. Quelle ökonomieformankind.org. Text der Karikatur: Mal aufzeigen, wer ist der Meinung, dass Treibhausgase keinen Effekt haben und wir uns deshalb alle neue Jobs suchen müssen? Irgendjemand? So hat sich die CO2-Szene wie eine Kirche entwickelt, in der Ketzer auf dem Karrierescheiterhaufen verbrannt werden. Der Begriff Klimakirche ist daher nicht unangebracht. Als die Klimamassenhysterie noch nicht so radikal wie heute war und freie Meinungen möglich waren, verwendete selbst Dreisat den Begriff Klimareligion. Quelle Blago. Veröffentlicht 28.08.2017, Dreisat Kulturzeit vom 19.01.2010. Klimaschutz als neue Weltreligion, seltene Kritik im Mainstream. Zitat: Die neue Klimareligion hat das zeitgemäße Angebot. Angst. Das heißt medial inszenierbare Angst. Der Soziologe Norbert Polz formuliert: Selten waren wir in den letzten Jahrzehnten weiter entfernt von Liberalität und Massenaufklärung als heute. Ganz im Gegenteil, wir sind wieder in die Hände von Propheten geraten. CO2-Anhänger sind keine Wissenschaftler. CO2-Anhänger verweisen gerne auf angebliche wissenschaftlichen Autoritäten. Was sie dabei ignorieren oder nicht wissen: Wer die CO2-Theorie vertritt, ist per Definition kein Wissenschaftler, wie Mighty Moon Kim, bekannt aus Quarks und Co. und aus zahlreichen Videos. Frau Moon Kim nennt die Kriterien, die sie selbst beim Thema Klimawandel und CO2 nicht erfüllt. Screenshot. Quelle ökonomieformankind.org. Frau Moon Kims Chef, Professor Harald Lesch, ist in Deutschland so etwas wie der oberste Vertreter der CO2-Theorie. In seinem Video Missverständnisse zum Klimawandel aufgeklärt, will er angeblich die Gegenargumente entkräften, weicht aber lediglich aus, wirft Nebelkerzen und scheitert. Bei jedem einzelnen Versuch, ein Gegenargument zu entkräften, zeigt sich die Schwäche seiner Argumente. Das Argument, dass es eine öffentliche Diskussion geben müsse, ist nicht der Punkt. Es gibt eine höchst öffentliche Diskussion allerdings nur unter Befürwortern. Der Vorwurf, den Herr Lesch gar nicht beantwortet, ist die Tatsache, dass sich die CO2-Anhänger einer öffentlichen Auseinandersetzung, also in reichweitenstarken Medien, mit den CO2-Skeptikern verweigern. Dann würde nämlich das ganze Theoriekonstrukt der CO2-Anhänger zusammenbrechen. Die wissenschaftlichen Standards, die er fordert, hält er selbst nicht ein. Er steht auf dem Standpunkt der Unfehlbarkeit. Den Vergleich mit dem Establishment vor 500 Jahren, das die Erkenntnisse der Außenseiter Galilei und Kopernikus als Irrlehren ablehnte, greift er zu Recht auf. Denn die ganze CO2-Lehre ist eine Wiederauflage des Beispiels für die Irrlehren des Establishments. Es gibt in allen wissenschaftlichen Labors der Welt kein einziges Experiment, das einen nennenswerten Einfluss von CO2 auf das Klima beweist, siehe oben, Professor Quaschning. Lesch antwortet darauf mit einem Ausweichen auf Hypothesen der Astrophysik. Dabei ist es ganz einfach, zwei Glasbehälter mit Luft und unterschiedlicher CO2-Konzentration, auf die eine simulierte Sonne, Glühbirne, scheint, und in jedem Behälter ein Thermometer. Das ist ganz einfache Physik. Und alle Versuche, in einem solch simplen Experiment einen simplen Effekt des CO2 nachzuweisen, sind gescheitert. Wer lernt daraus nichts? CO2-Kardinal Lesch und die Klimakirche. Er vergleicht CO2-Skeptiker, die eine wohlbegründete andere Meinung haben, siehe Argumente auf dieser Seite, mit Zeugen eines Kriminalfalls, die anderen Zeugen widersprechen und darauf bestehen, dass sie Recht haben. Damit beschreibt er sich selbst. Er glaubt, es sei ein Argument, dass die Mehrheit der Zeugen immer Recht haben. Schließlich spricht er von der Indizienlage, nach der der Minderheitszeuge immer noch bei seiner Behauptung bleibt. Dass er selbst die Indizien falsch interpretieren könnte, zieht er nicht einmal in Erwägung. CO2-Anhänger berufen sich unter anderem auf wissenschaftliche Fachmagazine wie Jinke oder Nature. Wenn jemand einen wissenschaftlichen Artikel aus solchen Magazinen nennt, die der CO2-Theorie widersprechen, sind diese Artikel angeblich nichts wert. Dazu zitiert er die Einreichungskriterien, nach denen eingereichte Artikel nur zum Peer Review zugelassen werden, die neu und spannend sind. Das war in der Vergangenheit bei der CO2-Theorie der Fall, vor allem seit Elbohr. Dazu meint Herr Lesch, dass die Freude über die Entdeckung so groß war, dass die Sorgfalt bei der Überprüfung gefehlt hat. Genau das ist der Fall bei der CO2-Theorie. Außerdem meint Herr Lesch, dass 80% der nicht überraschenden Ergebnisse nicht replizierbar waren. Warum findet er das ausreichend? Er nennt Satelliten als Zeugen der CO2-Theorie. Ein halbwegs großes Satellitennetz mit Wettersatelliten gibt es erst seit rund 30-40 Jahren. Das ist viel zu kurz, um aus den Daten eine CO2-Theorie zu konstruieren. Zum nicht existenten Konsens in der Klimawandelfrage greift er die Wissenschaftler an, die die Petitionen gegen die CO2-Theorie unterzeichneten. Sein Argument, das seien größtenteils keine Klimaforscher. Dazu muss man wissen, dass Herr Lesch selbst kein Klimaforscher ist, sondern Physiker. Wenn dann hunderte Klimaforscher sowie 30.000 Physiker, Astrophysiker, Geologen, Paläogeologen, Statistiker, Geochemiker, Chemiker etc. eine Petition gegen Herrn Leschs Meinung unterzeichnen, erklärt er sie praktisch für irrelevant und inkompetent. Herr Lesch meint außerdem, mehr als 10 Millionen Menschen hätten die Oregon-Petition der CO2-Skeptiker unterschreiben können, hätten dies aber nicht getan. Da sie das nicht getan hätten, seien sie wohl für die CO2-Theorie. Auch das ist eine Nebenkürze. Gegen die Unterzeichnung durch Millionen Wissenschaftler spricht. A. Die Vernichtung der eigenen akademischen Karriere durch die Inquisition der CO2-Kirche. B. Die Tatsache, dass es zigtausende Petitionen gibt, von denen man gar nichts weiß. C. Eine generell geringe Motivation, seinen Namen unter eine Petition zu setzen und D. Das Recht von Nichtwählern, nicht wählen zu müssen. Herr Lesch präsentiert eine Grafik mit der angeblichen Zustimmungsrate von Klimaforschern zu seinem CO2-Glauben. Das ist so, als würde ein Kardinal eine Grafik mit Zustimmungsraten unter Bischöfen präsentieren. Herr Lesch meint aber, natürlich ist Wissenschaft Konsens. Es geht darum, sich über etwas zu einigen, worüber man sich geeinigt hat. Nein. Wissenschaft ist kein Konsens und keine Demokratie. Wissenschaft ist eine ewige Suche nach den höchsten Wahrscheinlichkeiten. So etwas wie Wahrheit existiert nicht außerhalb der Mathematik. Eine typische wissenschaftliche Entdeckung widerlegt die bisherige Lehrmeinung. Der einzige Konsens besteht darin, dass Theorien experimentell nachgewiesen werden müssen, um als vorläufige Wahrheit gelten zu können. An diesen Konsens hält sich Herr Lesch nicht. Herr Lesch präsentiert eine Statistik zum CO2-Glaubensbekenntnis von 33.700 Artikeln in den Kirchenblättern der CO2-Kirche, haben es nur 34 geschafft, trotz Glaubenszensur veröffentlicht zu werden. Dass diese durch Zensur erzeugte, künstliche Zustimmungsrate lediglich Machtverhältnisse wie im Vatikan beweist, ist nicht zu übersehen. Physik-Nobelpreisträger Ifar-Giaffar zerpflückt den Klimawandel. Ein besonders prominenter Gegner der CO2-Treibhaustheorie ist Ifar-Giaffar, Nobelpreisträger der Physik, der in diesem Vortrag in Lindau 2012 und im nachfolgenden Vortrag von 2015 zum Entsetzen der CO2-Anhänger drin Glauben als unwissenschaftliche Religion bezeichnete und dies wie folgt begründete und dafür von den CO2-Anhängern persönlich angefeindet wurde. Zum Video. Quelle schaffen Propaganda via YouTube. Veröffentlicht. 23.01.2017, Deutsch. Link aktualisiert 31.03.2021. Hier stand zuletzt das Lindau-Video mit der YouTube-Idee Amtsknullabt war. In typisch antidemokratischer Manier ließ der Rat für Lindauer Nobelpreisträger-Meetings dieses Video wegen Urheberrechtsverletzung entfernen. Wie lächerlich die Urheberrechtsargumentation ist, sieht man daran, dass der Rat für Lindauer Nobelpreisträger-Meetings auf seinem eigenen Videokanal das Video gelöscht hat und stattdessen einseitig die Klimahysteriker publiziert. Wie in der Hase- und Igel-Fabel wird das Giaffar-Video jedoch von Anhängern der Meinungsfreiheit immer wieder neu hochgeladen. Eingefügt 2.3.2020. Hier ab Minimum 6.25 können Sie den Vortrag synchronisiert in Deutsch anhören. Quelle ulrichmt.de. Quelle 1000, Frohluft. Veröffentlicht 12.07.2015. Deutsche Untertitel. Nobelpreisträger entlarvt die Klimalüge. Physiker Ifar Giaffar. Giaffar stellt fest. Es geht um lediglich 0,8 Grad Temperatursteigerung von 1880 bis 2015, also um 0,3% in 135 Jahren. Das ist erstaunlich stabil. In der Arktis steigen die Temperaturen leicht. Darüber wird viel berichtet. In der Antarktis sanken die Temperaturen auf ein Rekordtief, und das Eis stieg auf eine Rekordfläche. Darüber berichtet niemand, weil es die Story zerstört. Die Messstationen sind extrem ungleich verteilt, nur 8 in der Antarktis und nur wenige in den Ozeanen, und gar nicht in der Lage, eine Durchschnittstemperatur auf Nachkommastellen genau zu ermitteln. Weder für die gesamte Erdoberfläche noch über die unterschiedlichen Höhen in der Atmosphäre noch über die unterschiedlichen Tiefen der Ozeane noch über 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag. Die Daten für eine seriöse Bestimmung der Durchschnittstemperatur sind schlicht nicht vorhanden. Ohne ausreichende Daten lässt sich keine Theorie aufbauen. Was ist eigentlich die optimale Temperatur für die ganze Erde? Anmerkung der Redaktion: Mojib Latif und Ranga Yogeshwar nennen 15 Grad also die Temperatur, die wir heute haben. Von 1996 bis 2014, Zeitpunkt seines Vortrags, ist die Temperatur nicht gestiegen. Anmerkung: trotz seit 1990 reichlich gestiegenem CO2-Ausstoß. Damit die Daten eine Korrelation von Temperatur und CO2 erscheinen lassen, haben die CO2-Anhänger die Ozeane mit einbezogen, die vorher nie einbezogen wurden. Die Datenbasis, 70% der Erdoberfläche sind Ozean, wurde also massiv verfälscht. Von 1898 bis 1998 ist die Temperatur um 0,8 Grad Celsius gestiegen, während das CO2 um 72 ppm vom 295 ppm auf 365 ppm stieg. Von 1998 bis 2014 stieg das CO2 um 36 ppm, also um die Hälfte der 72 ppm, die angeblich die Temperatur um 0,8 Grad steigen ließ. Also hätte die Temperatur um 0,4 Grad steigen müssen. Stattdessen stieg sie nicht. Wenn man ein Physiker ist, und man eine Theorie hat. Und wenn dann die Theorie nicht mit dem Experiment übereinstimmt. Dann muss man die Theorie verwerfen. Klimaalarmisten behaupten, Grönland würde abschmelzen und untergehen. Grönland hat 4 Häfen. Hier sehen wir die Temperaturdaten der 4 Häfen. Die 5 wärmsten Jahre lagen alle zwischen 1928 und 1947. Bei Klimaalarmisten ist jede Klimaänderung immer eine Verschlechterung. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit sind Klimaänderungen Verbesserungen. Die globale Erwärmung ist kein Problem. Wenn der Klimawandel die Leute nicht erschreckt, dann erschreckt man die Leute mit Wetterextremen, zum Beispiel mit Wirbelstürmen, über die viel berichtet wird. Die tatsächliche Zahl der Wirbelstürme, Hurrikane und Tornados, ist aber in den letzten 150 Jahren gesunken. Zum Schreckensszenario der Klimaalarmisten gehört der steigende Meeresspiegel, Anmerkung siehe oben. Im letzten Jahrhundert ist der Meeresspiegel um etwa 20 cm angestiegen. Und im 19. Jahrhundert davor auch. Und im 18. Jahrhundert auch. Es gibt also kein ungewöhnliches Ansteigen des Meeresspiegels. Wenn alle Gletscher schmelzen würden, stiege das Meer um 1 Meter. Wenn in ganz Grönland das Eis schmelzen würde, stiege das Meer um 7 Meter. Wenn alles Eis am Südpol schmelzen würde, stiege der Meeresspiegel um 93 Meter. Aber das Eis am Südpol nimmt zu. Stellen Sie sich ein großes Wohnzimmer von 6x6 Metern Fläche und 3 Metern Höhe vor. Nun riegeln wir den Raum ab. Wie viele Streichhölzer müsste man verbrennen, damit die CO2-Emissionen dem entsprechen, was Autos in 1 Jahr ausstoßen? Antwort: 1 Streichholz bringt so viel CO2 wie 20 Jahre Autofahren. An Ilfar Giaifer haben wir durchaus etwas zu kritisieren, er ist ein Anhänger der Atomkraft und ein Libertärer. Zwischenfazit: Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Fakten, die die CO2-Theorie widerlegen und andere Gründe plausibel erscheinen lassen. Wir lassen uns aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Wir haben kein Fazit, sondern nur ein Zwischenfazit. Denn im Unterschied zu Arroganten darüber gibt es nichts zu debattieren Leuten, erkennen wir an, dass die Debatte keineswegs beendet ist. Sie ist noch nicht einmal ernsthaft eröffnet. Wir laden alle CO2-Anhänger und CO2-Skeptiker ein, öffentlich und sachlich über das Thema Klima und dessen Einflüsse zu diskutieren. Das beginnt mit der Frage, welches korrekte Daten sind bei CO2, Temperaturen und Meeresspiegel im Laufe der letzten 600 Millionen Jahre, so weit reichen die uns bekannten Daten, siehe oberste Grafik, bis heute. Des Weiteren wollen wir Experimente sehen, in denen in versiegelten Räumen, luftdichten Behältern, die unterschiedliche Wirkung von 300 und 400 ppm CO2 verifiziert gemessen wird. Der nächste Schritt liegt in den Schlussfolgerungen. Ganz wissenschaftlich These, Antithese, Synthese. Und nicht These und basta, wie es heute von den CO2-Anhängern praktiziert wird. Wer sich der Diskussion arrogant verweigert, ist unglaubwürdig. Wer nicht glaubwürdig überzeugt, wird verlieren. Gerade, wenn es darum geht, eine CO2-Steuer umzusetzen, die ohne die Akzeptanz der Wähler nur dazu führt, dass die Grünen, die SPD und die Linke aus dem Bundestag ausscheiden. Weiterführende Links, mehr Infos. Link zum Originaltext bei Ökonomie for Mankind.org.